12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.
Diese Woche hat die Bundeswehr Angela Merkel mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. 16 Jahre lang stand die erste Bundeskanzlerin der deutschen Geschichte an der Spitze der Bundesregierung. Ihren Abschied von der Macht in Berlin hat sie selbst bestimmt und vorbereitet. Anlass bei 12:22 einen Blick auf die Regierungszeit von Angela Merkel zu werfen. Eine enge Weggefährtin in all diesen Jahren war die CDU-Politikerin Annette Schavan. Sie hat jetzt ein Buch mit Beiträgen von Politikern, Vertretern der Zivilgesellschaft, Kulturschaffenden zur Ära Merkel herausgegeben. Guten Tag, Frau Schavan.
Schönen guten Tag, Frau Mattei.
Frau Schavan, die Ära Merkel ist noch nicht zu Ende. Kann man diese Ära schon historisch beschreiben?
Historisch lässt sie sich sicher noch nicht beschreiben. Das wird noch eine Weile dauern. Dazu wird man reden und viele Ereignisse analysieren. Aber ein erster Blick ist erlaubt und das haben wir halt versucht in diesem Buch. Und das geschieht ja auch bei vielen Würdigungen im Moment. Der erste Blick, die Erinnerung an Erfahrungen, an die großen Themen dieser 16 Jahre, an besondere Ereignisse.
Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie denn die Autoren für das Buch ausgesucht?
Ausgesucht habe ich sie nach mehreren Kriterien, wenn man so will. Erstens sollte es international sein und dabei Ost und West. Deshalb Staatspräsident Macron einerseits, Donald Tusk andererseits. Es sollte die Zivilgesellschaft vorkommen. Sie haben den Sport genannt. Philipp Lahm macht mit. Wir wissen ja um die Liebe von Angela Merkel zum Fußball. Und ich dachte, ein Blick, erster Blick auf diese 16 Jahre und auf sie auch als Person ist ohne Fußball eigentlich nicht möglich. Dann die Kultur, Daniel Barenboim, Horst Bredekamp, andere, die mit Uli Mattes vor allen Dingen, die mitten in der Kulturszene stehen und wir wissen, die Kultur spielt für Angela Merkel eine große Rolle. Und dann nicht zuletzt auch die Politik und da war ganz wichtig, quer durchs Parlament, Menschen aus ihrer Zeit, wie Thomas de Maizière, aber auch solche, die sich jetzt vorbereiten aufs Regieren, wie Annalena Baerbock.
Aber was fehlt, das sind Merkel-Gegner in der eigenen Partei. Oder sagen wir mal so, solche, die ihr nicht besonders so wohlgesonnen sind, wie Carsten Linnemann oder Horst Seehofer. Wollten die nicht oder wollten sie die nicht?
Ach, natürlich fallen einem dann noch ganz viele Namen an ein, die auch möglich gewesen wären. Ich habe einfach mal diese Liste gemacht. Alle, die ich angesprochen habe, haben zugesagt. Und natürlich kann man auch ein Buch machen, in dem vor allen Dingen kritische Beiträge sind oder Beiträge, die sagen, wir hätten es ganz anders gemacht. Das ist ein anderes Buch.
Angela Merkel ist bekanntermaßen protestantische Pfarrerstochter. Das Geleitwort ihres Buchs stammt von Papst Franziskus. Was verbindet die beiden denn?
Die beiden haben sich ja regelmäßig getroffen, so viele Privataudienzen wie selten Regierungschefs gehabt haben. Und ich glaube, es ist mehrerlei. Zwischen den beiden stimmt die Chemie. Sie haben eine vergleichbare Einschätzung zu den großen globalen Themen. Und Angela Merkel ist viele Jahre die Vorsitzende einer Partei gewesen, die bei ihrer Gründung sehr klar das Projekt der Ökumene hatte. Davon ist sie auch geprägt. Sie ist natürlich protestantisch und geprägt vom protestantischen Pfarrershaushalt. Aber sie hat natürlich auch sehr früh festgestellt, diese CDU ist ganz klar ökumenisch angelegt und hat sich für den Katholizismus, das habe ich auch immer wieder in unseren Gesprächen gemerkt, interessiert. Was steckt dahinter auch an politischer Kraft? Was steckt dahinter an katholischer Soziallehre? Und das waren die Themen, die sie mit Franziskus ausgetauscht hat. Und als ich dann gefragt habe im Vatikan, ob das denn vorstellbar sei, hat er gleich ja gesagt.
Sie waren im Vatikan ja auch keine Unbekannte. Sie waren Botschafterin am Heiligen Stuhl.
Ja, ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt, sonst hätte ich mich auch nicht getraut. So kann ich aber noch ein paar Leute und habe dann einfach mal so in einem Anflug von Übermut gesagt, ich versuche das. Und es war erstaunlich, wie rasch er zugesagt hat und uns dann diesen schönen kleinen Text geschickt hat. Und es gab ja dann noch einmal ein Interview des Papstes mit einer argentinischen Zeitung, in der er vieles von dem über Angela Merkel wiederholt hat. Also es muss schon so sein, dass dieser Papst, der ja täglich Regierungs- und Staatschefs und Menschen des öffentlichen Lebens empfängt, doch einen nachhaltigen Eindruck von dieser Regierungschefin hat.
Sie hören 1222, diesmal mit Annette Schavan, CDU-Politikerin und Herausgeberin eines Buchs über die Regierungszeit von Deutschlands erster Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie kennen Angela Merkel lange und Sie kennen sie gut. Welche der großen Krisen ihrer Kanzlerschaft war für Frau Merkel die härteste? Was glauben Sie?
Sie sagt selbst, wenn ich ein Interview aus den letzten Tagen erinnere, dass es wohl die Corona-Krise gewesen ist. Eine lange Zeit, eine Zeit mit großen Einschränkungen. Sie hat ja immer wieder gesagt, das Thema Freiheit ist ein ganz großes Thema. In der ersten Regierungserklärung 2005 hat sie gesagt, die Überraschung meines Lebens ist die Freiheit. Und entsprechend schwer ist in dieser Corona-Zeit ihr gefallen, nun Freiheitsrechte einschränken zu müssen und zu erleben, dass das nicht nur ein paar Wochen oder Monate ist, sondern nun jetzt schon im zweiten Jahr. Ich glaube, das hat sie am allermeisten belastet.
Aber am schärfsten ist sie ja für ihre Politik der offenen Grenzen in der großen Flüchtlingsbewegung 2015, 2016 kritisiert worden. Das dauert eigentlich bis heute an, vor allem auch in ihrer eigenen Partei. Überrascht Sie als politische Beobachterin und Freundin das?
Es hat mich überrascht, dass aus dem Kreis von Christdemokraten so viel Kritik kam und kommt. Denn wer die Geschichte der Christlich-Demokratischen Union sich anschaut, wer die Grundidee dieser Partei sich anschaut, der musste eigentlich sehen, dass diese Entscheidung von Angela Merkel 2015 so etwas wie die Stunde der Wahrheit war. Natürlich kann man sagen, in den dann folgenden Wochen und Monaten ist vielleicht dieses und jenes innenpolitisch nicht so gelaufen, wie das hätte sein können. Da werden sich auch Innenpolitiker manch kritische Frage stellen müssen. Aber die Grundentscheidung, offene Grenze, ist eine zutiefst europäische Entscheidung und eine zutiefst christdemokratische Entscheidung. Die Alternative wäre ein Desaster gewesen für die Menschen, die betroffen waren, aber auch für das Selbstverständnis einer Volkspartei, die immer sagt, ihr wichtigstes Merkmal oder ihr Merkmal, dass sie von allen anderen oder dass sie gegenüber allem anderen zur Priorität erklärt, sei das christliche Menschenbild. Und das war so eine Situation, wo ganz klar war, jetzt kommt es zum Schwur.
Es war ja auch nicht nur eine Politik der offenen Grenzen. Die wurde dann ja bald beseitigt. Und man muss auch sagen, diese Krise, die sich in Verbindung mit der Flüchtlingsbewegung damals abgespielt hat, war eine Krise auf vielen, vielen Ebenen. Eine Verwaltungskrise zum Beispiel, nicht nur eine politische Krise, eine europäische Krise, auch natürlich eine nationale Krise. Das ist schon das Schwarzbrot der Politik eigentlich und wahrscheinlich auch maßgeblich, ja, das steht vielleicht für die Komplexität von Regieren heute.
Ja, das ist eines der großen Beispiele eines Themas, von dem viele immer noch meinen, es sei eine Krise und das bedeutet ja, es geht vorbei. Es ist aber keine Krise, die vorbeigeht, sondern es wird in Zukunft immer mehr Menschen geben, die weltweit unterwegs sind. Derzeit sind so viele weltweit unterwegs wie nie zuvor. Die allermeisten innerhalb ihrer Länder. Nehmen Sie China als Beispiel, was zu tun hat mit Wanderarbeitern. Aber auch viele Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten müssen, wegen Gewalt, Terror, Krieg oder künftig den Konsequenzen des Klimawandels. Das heißt, die Vorstellung, dass wir bald mit diesem Thema nichts mehr zu tun haben, ist weltfremd. Und deshalb ist auch dieser Teil so wichtig, mal einzusehen, dass dieses Thema zur Realität in Zukunft gehört und dass Europa sich des Themas nicht entledigen kann, indem man viele Zäune und Mauern baut, sondern nur durch eine überzeugende europäische Migrationspolitik. Und auch darauf hat Angela Merkel immer wieder hingewiesen. Natürlich ist klar, dass nicht alle, die von irgendwoher kommen, nach Europa kommen können. Aber die Vorstellung, dass Politik der Zukunft darin bestehen kann, sich des Problems zu entledigen, ist fernab aller Realität.
Es heißt ja oft, Angela Merkel habe es an Visionen für Deutschland gefehlt. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann kann es diese großen Visionen heute eigentlich auch gar nicht mehr geben, weil die und auch keine einzelnen großen Erfolge, weil die Situationen ständige Reaktion, ständiges Umsteuern erfordern. Ist das so?
Das hat die Politik in diesen letzten 20 Jahren ganz stark geprägt, finde ich, dass Parteien, Koalitionen sich einen Plan machen können, auch ihren Plan super gut finden und die Wirklichkeit plötzlich der wichtigste und prägende Akteur wird. Will heißen, unvorhergesehene Ereignisse, die alle Kraft in Anspruch nehmen. Das begann 2008 mit der Finanzkrise. Wir erinnern uns an diesen dramatischen Moment, in dem Peer Steinbrück, der damalige Finanzminister, und Angela Merkel den Sparerinnen und Sparern zugesagt haben, dass die Einlagen sicher sind. Also so kann man ein Thema nach dem anderen nennen, das natürlich in keinem Koalitionsvertrag vorgesehen sein konnte und dann den politischen Alltag massiv geprägt hat. Ja, die Kunst der Politik wird in Zukunft ganz stark davon geprägt sein, sich der Wirklichkeit zu stellen, all dem Unvorhergesehenen und bei den großen Fragen wie eben der Flüchtlingsbewegungen nicht so zu tun und auch den Leuten nicht zu versprechen, dass man nur mit genügend Strenge sich des Problems entledigen kann.
Bundeskanzler Kohl galt ja als der Kanzler der Wiedervereinigung. Da war auch die Wirklichkeit die plötzlich sich umkehrende Wirklichkeit der prägende Akteur. Was würde man denn zu Angela Merkel sagen können mit einiger Distanz? Die Kanzlerin der Corona-Krise oder der Flüchtlingskrise oder was?
Das ist eine gute Aufgabe für die Historiker. Da braucht man vielleicht noch eine Weile. Vor allen Dingen ist es schwer für jemanden, der viele Jahre dabei war. Aber irgendwie wird es, so glaube ich, zu tun haben mit Europa. Donald Tusk schreibt ja in dem Buch oder beschreibt Angela Merkel als die liebevolle Erzählerin der europäischen Politik. Also irgendwie so leidenschaftlich für Zusammenhalt vielleicht in Europa und international. Als sie in Glasgow gesprochen hat, da haben manche Kommentatoren gesagt, sie hat das Pathos vermieden, sie hat nicht viel Emotionen gezeigt, das hat man ja ganz oft nach ihren Reden gesagt, sie hat sich als Vermittlerin dargestellt. Sie hat bei G20 Bolsonaro beiseite genommen, hat mit ihm gesprochen, mit einem, mit dem niemand wohl so recht sprechen wollte. Das ist ihre klassische Rolle. Vermitteln, ausgleichen, integrieren, einer Konferenz, einem Gremium, einem Kabinett klarmachen. Es hat überhaupt keinen Sinn, übereinander herzufallen, sich auseinander zu dividieren, die Unterschiede zu betonen, sondern die Kunst der Politik besteht im Ausgleich, in der Integration, nicht Sieger und Besiegte, sondern so lange verhandeln, so lange beraten, wie es wirklich alle davon ausgehen können, dass das, was ihnen wichtig ist, auch vorgekommen ist.
Sie hören 1222, diesmal mit Annette Schavan, CDU-Politikerin und Herausgeberin eines Buchs über die Regierungszeit von Deutschlands erster Bundeskanzlerin Angela Merkel. Frau Schavan, Angela Merkels Abschied von der Macht hat ja nicht jetzt erst begonnen, sondern 2018, als sie den Parteivorsitz der CDU abgab. Das war ein Wagnis, wie sie selbst gesagt hat. Warum hat diese geordnete Übergabe nicht geklappt?
Ja, auch das werden Historiker in späteren Jahren mal genauer sagen können als ich. Ich versuch's mal so. Eine Partei die lange regiert, und das ist in der Geschichte der CDU nun dreimal so gewesen, tut sich unmittelbar danach nie leicht. Das war nach Adenauer so, das war nach Helmut Kohl so, das ist heute so. Die Gründe sind total verschieden, die Zeiten sind andere. Dennoch ist so ein Prozess, sich neu aufzustellen, eine neue Sprache zu finden, anstrengend. Und offenkundig ist das jetzt auch wieder so, obgleich nicht abgewählt, jedenfalls 2018, obwohl die Kanzlerin und damals Parteivorsitzende einen selbstbestimmten Abgang gewählt hat, ist jetzt erstmal eine Orientierungsphase angesetzt. Und dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo dann wieder jemand da ist, der diese Volkspartei in eine Regierungsfähigkeit führen kann. Also noch einmal, es ist obgleich für alle Beteiligten schmerzhaft, nicht das erste Mal. Und es sind lange Regierungszeiten auch Zeiten, in denen Parteien sich erschöpfen können.
Sie haben Angela Merkel als jemanden beschrieben, der den Ausgleich sucht, der auf Kooperation setzt, jetzt auch gerade mit Verweis auf G20 und Glasgow. Aber gerade Angela Merkel ist innerhalb der Union immer auch angefeindet worden. Ist sie ein Fremdkörper oder ist sie ein Solitär innerhalb der Partei gewesen?
Sie hat die Partei gelehrt, in manchem Pionier zu sein. Oder sie hat die Partei gelehrt, eine wirklich große Aufmerksamkeit für die Wirklichkeit zu entwickeln. Und das ist anstrengend. Damit mutet man einer Partei auch viel zu. Sie ist weder Fremdkörper, vielleicht solitär in dieser Fähigkeit zu sagen, sagt nicht so schnell, das geht nicht, sagt nicht so schnell bis hier und nicht weiter, sondern Kunst der Politik, die Verantwortung, die wir tragen, ist eine Verantwortung für die Gestaltung der Wirklichkeit. Die Gestaltung, die das Leben von Menschen betrifft, und so kann man diese 16 Jahre ja auch beschreiben, die in einer Gesellschaft mehr möglich macht, als bislang möglich war. Damit haben sich manche auch schwer getan. Da sind doch Entscheidungen bei gewesen, die manche als Zumutung empfunden haben. Aber jede einzelne dieser Entscheidungen, beginnend mit einer weiteren Entwicklung der Familienpolitik, der Frauenpolitik, wird in der historischen Betrachtung, davon bin ich überzeugt, auch als ein Stück weiterer Weltoffenheit in Deutschland bezeichnet werden.
Gerade erinnert ja der Dokumentarfilm Die Unbeugsamen an die Politikerinnen der Bonner Republik. Und Angela Merkel hat diese Bonner Republik in ihren politischen Anfangsjahren ja noch erlebt, als Frau aus dem Osten. Wissen Sie, wie dieser politische Betrieb am Rhein auf Sie gewirkt hat?
Nun, Sie sagen es, sie war eine sehr junge Politikerin in zwei Ressorts, Frauen und Familie und Jugend einerseits und dann Umwelt andererseits, die ja im Mittelpunkt von ganz strittigen Debatten standen. Und ich bin schon ziemlich sicher, dass ihr vieles da fremd vorgekommen ist, vor allen Dingen, was damalige gesellschaftliche Vorstellungen angeht. Sie hat harte Kämpfe kämpfen müssen und damit aber ja genau das aufgegriffen, wofür die Generation vorher, ich sag nur Rita Süssmuth und viele mit ihr, wofür sie sich eingesetzt haben. Und sie hat in diesem Ressort natürlich auch ganz viel von dem mitbekommen, was an Unterschieden zwischen Ost und West im Leben, etwa im Alltag von Frauen, eine Rolle gespielt hat. Sie hat zugleich das ja aber alles so entwickelt, dass sie am Ende zielstrebig den Vorsitz in der Christlich-Demokratischen Union übernommen hat. Also die Fremdheitsmomente haben sie ja nicht zurückgeschreckt oder abgeschreckt und haben nicht zu Entfremdung geführt, sondern dazu immer mehr zu begreifen, welche Chancen in der CDU liegen.
Dieser Film, den ich genannt habe, Die Unbeugsamen, der zeigt ja sehr eindeutig die Demütigungen, die Politikerinnen à la Couleur damals erlebten. Und auch über Angela Merkel ist also viel Schmutz ausgegossen worden, nicht zuletzt von den Männern in der eigenen Fraktion. Hatte sie einfach eine dickere Haut oder hatte sie größeren Abstand, der dazu geführt hat, dass sie sich nicht hat abschrecken lassen vom Griff nach der Macht?
Angela Merkel ist eine große Verfechterin von Unabhängigkeit, von innerer Unabhängigkeit. Und das macht einen Teil auch ihrer Widerstandsfähigkeit aus. Wir Frauen in der CDU haben das ja alles erlebt, was Sie jetzt beschreiben. Diese Demütigungen, diese Vorstellung, dass eine Frau in einem Gremium reicht und dass, wenn drei zusammenstehen, man schon besorgt sein muss, was die jetzt wieder gerade vorhaben. Das alles kann ja jede Frau nicht nur in der CDU, sondern in den Parteien, können viele, viele Geschichten erzählen. Und die Besonderheit bei Angela Merkel ist, nicht aus diesem politischen Betrieb seit ihrem 18. Lebensjahr zu kommen, sondern mit Mitte 30 diesen politischen Betrieb nun zu erleben und in dem mehrfach zitierten, im Buch zitierten Interview mit Günter Gauss 1991 wird es sehr schön deutlich, dass sie ahnt, was auf sie zukommt, dass sie auch ahnt, wie sehr Politik ihr Leben bestimmen wird, wie sehr es Anfeindungen und Widerstand gibt. Den gab es ja bis hin in die Zeit der Nominierung zur Parteivorsitzenden, zur Kanzlerkandidatin. Aber dass sie so einen festen Halt in der Unabhängigkeit findet, das ist bis heute so geblieben. Das hat ihr, glaube ich, auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, jetzt ist Schluss. Ich warte nicht, bis ich abgewählt werde. Und das hat ihr auch die Kraft gegeben, nicht an den Demütigungen einfach nur zu leiden, obwohl ich sicher bin, das geht uns allen so. Demütigungen gehen nicht an einem vorbei. Aber sie hat es immer, daraus ist für sie immer viel Kraft auch erwachsen, die Dinge zu ändern, es nicht so stehen zu lassen, nicht jene ins Recht zu setzen, die sich mit Demütigungen durch ihre politische Karriere schubsen.
Aber in gewisser Weise ist sie dann ja doch ein Solitär, denn es hat sich ja zunächst keine Frau jetzt gefunden, die den CDU-Vorsitz in der Nachfolge von Armin Laschet anstrebt. Es sind wieder nur Männer. Also was erleben wir jetzt? Geht es wieder zurück zu den Männerbündnissen in Ihrer Partei? Ist Angela Merkel, also hat sie da gar keine Spur hinterlassen?
Zunächst glaube ich, weil ich die beiden Namen eben genannt habe, dass wer den Vorsitz einer großen Volkspartei übernimmt, irgendwie schon auch immer, also zumindest ein Unikat ist, heraussticht aus einer großen Gruppe derer, die finden, dass sie das eigentlich auch können. Und das Zweite, warten wir mal ab. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da in den nächsten Jahren noch manche Überraschung ist. Und ich weiß, dass es eine Reihe junger Frauen gibt, die nicht jetzt schon da sind und sich ins Getümmel begeben können. Aber es gibt sie. Und Angela Merkel hat, wenn Sie so wollen, im Stillen viel mehr jungen Frauen Ermutigung gegeben, als wir das jetzt so auf der politischen Bühne feststellen. Es gibt sie und wir werden davon hören. Es gibt sie übrigens auch auf kommunaler Ebene. Es gibt sie in den Landtagen. Und es wird eine kleine Weile dauern, ehe gleichsam diese Saat aufgeht.
Ja, es heißt ja immer, Angela Merkel habe für die Frauen in ihren 16 Jahren als Bundeskanzlerin nicht viel getan. Sie setzen also darauf, dass es doch ein eher schleichender Effekt ist durch das Vorbild Angela Merkel. Oder wie darf ich das verstehen?
Ja, genau so. Es war vor 16 Jahren oder die Zeit noch davor, bis zu vor 16 Jahren, wenn man da gesagt hätte, es wird eine Frau Bundeskanzlerin, hätte das viel Kopfschütteln ausgelöst.
Wir haben Gerhard Schröder doch immer noch in Erinnerung am
Gerhard
Wahlabend.
Schröder zum Beispiel. Ich habe auch noch sehr gut in Erinnerung, wie manche in der CDU gesagt, die gesagt haben, naja, ich will die zwar nicht, aber jetzt kann ich mich damit trösten, dass das eine Episode bleibt und dann machen wir weiter wie vorher. Tja, daraus sind 16 Jahre geworden. Und so sage ich auch jetzt, niemand wird mehr ausgelacht, der davon ausgeht, dass eine Frau Bundeskanzlerin werden kann. Und dass jetzt sozusagen eine Frau unmittelbar auf die nächste folgt, wäre ja vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Aber es ist viel gesät. Es gibt viele junge Frauen mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein und mit hohen politischen Kompetenzen, die sich jetzt auch Gedanken machen werden über die nächste, ja, die nächste Phase oder, wie Angela Merkel selbst sagt, es beginnt eine neue Zeit mit anderen Prioritäten, mit einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation. Und schon in der Analyse, und das wird ja am Beginn der neuen Orientierung der CDU stehen müssen, in der Analyse der Gesellschaft, wie sie jetzt ist, und das ist schon wieder sehr anders als vor 16 Jahren, werden diese Frauen eine große Rolle spielen. Auch sie erleben diese Gesellschaft heute sehr anders, als das vor 16 Jahren der Fall war. Und da bin ich zuversichtlich, dass das auch sichtbar werden wird, auch in der Besetzung von Ämtern.
12:22, zu Gast ist Annette Schavan, die CDU-Politikerin, hat gerade ein Buch herausgegeben zur Ära Angela Merkel. Frau Schavan, Sie waren Ministerin in den ersten Regierungen Merkel, haben Ihren Führungsstil, den Führungsstil dieser Bundeskanzlerin aus nächster Nähe erlebt. Wie führt Angela Merkel?
Angela Merkel führt dialogisch. Im ersten Kabinett waren ja noch Kollegen und Kolleginnen, die auch die Schröder-Regierung erlebt haben. Oder im Präsidium der CDU waren Kollegen und Kolleginnen, die noch im Präsidium mit Helmut Kohl waren. Und immer haben diejenigen gesagt, das ist ja irgendwie jetzt ganz anders. Es ist ein neuer Ton. Angela Merkel führt, indem sie Fragen stellt. Also sie gehen als Minister oder Ministerin ins Kabinett mit irgendeiner Vorlage. Sie sind davon überzeugt, ich bin jetzt in dieser Sitzung diejenige, die am meisten zu diesem Thema weiß. Und dann verblüfft Angela Merkel sie mit Fragen zu dieser Vorlage, wo klar wird, erstens, sie hat sie nicht überflogen, sie hat sie gelesen. Sie hat sich vertieft in die Dinge. Sie war total in den Details drin und sie hat aber damit eben auch signalisiert, ich interessiere mich dafür. Angela Merkel führt durch anhaltende Neugierde. Das ist auch nach 16 Jahren so geblieben. Da gibt es keine Grundhaltung, die sagt, das habe ich alles schon gehört, das habe ich alles schon 20 Mal gehört, das muss ich mir jetzt nicht nochmal anhören, sondern sie interessiert sich für die Details, sie interessiert sich für das, was da beraten wird. Und Angela Merkel hat ihre Kabinettskolleginnen und Kollegen, so hat sie ja immer die Minister angesprochen, als Kolleginnen und Kollegen immer ermuntert, nicht so schnell aufzuhören mit dem Erkunden von neuen Möglichkeiten. Sie hat ihre erste Regierung genannt, die Regierung eine Koalition der neuen Möglichkeiten. Und das ist ein Grundton gewesen. Hört nicht so schnell auf zu sagen, bis dahin geht's und nicht weiter, sondern erkundet neue Möglichkeiten, neue Wege. So wie diese Gesellschaft sich weiterentwickelt, so müssen wir uns auch weiterentwickeln. Das sind die Merkmale, die ich am meisten in Erinnerung habe.
Man muss ja nicht nur Informationen sammeln, sich interessieren, man muss dann irgendwann auch entscheiden. Ist Angela Merkel auch zur Härte fähig?
Selbstverständlich, niemand kann 16 Jahre Chefin einer Regierung sein ohne Härte, ohne Entschiedenheit. Auch in Situationen, in der einem das selbst schwerfällt. Aber das, was wir den unbedingten Willen zur Macht nennen, hat auch mit großer Entschiedenheit und Härte in dieser und jener Situation zu tun. Klar.
Wie gleicht Angela Merkel persönliche Schwächen aus? Jeder hat welche.
Mit einer hohen Disziplin und Konsequenz. Das ist ja vielfach beschrieben worden. Und mit einer ungeheuren, wie sagt man, Kraft und Leistungsfähigkeit. Sie hat nicht nur in den 16 Jahren, sondern man kann ja eigentlich zurückgehen in die Zeit der Wiedervereinigung Deutschlands. Seither ist sie auf der politischen Bühne, in der Bundespolitik, in der internationalen Politik, in der Führung einer Partei. Sie hat ja schon als Generalsekretärin begonnen, die Weiterentwicklung der CDU damals voranzutreiben. Dahinter steckt eine unglaubliche Arbeitskraft. Diese Frau hat wahnsinnig viel gearbeitet und nie nachgelassen in ihrer Präsenz. Nicht mit großer Geste, nicht mit ausgefeilter Rhetorik, sondern mit der ganz aufmerksamen Beobachtung, Wahrnehmung, Analyse und im richtigen Moment auch entschieden. Was sie auszeichnet, ist vielleicht auch das Gespür für den Kairos, also den günstigen Moment, nichts zu früh, nichts zu spät. Es muss der geeignete Moment gefunden werden, um zu entscheiden.
Können Sie oder konnten Sie damals nachvollziehen, dass Angela Merkel freiwillig von der Macht lässt, als sie diese Entscheidung getroffen hat? Also Kairos, den Sie gerade beschworen haben.
Ja, der Kairos und der Moment, in dem klar wird, es geht nicht immer weiter, sondern eine Partei muss dann auch begreifen, wann eine neue Zeit beginnt. Und das war so mit dem Parteivorsitz. Und es war ja letztlich auch so, sie hat ja eben nicht jetzt gesagt, ich will es noch mal wissen. Ich will noch mal schauen, wie viel ich denn bekomme. Ich bin ja noch keine 70, ich kann das ja noch mal. Also manch einer hätte wahrscheinlich es noch mal wissen wollen. Und für sie war, wenn Sie so wollen, rechtzeitig klar, das ist kein Konzept, sondern es muss dann auch den selbstbestimmten Punkt geben. Das ist ein hohes Maß an Unabhängigkeit eben auch von der Macht. Das kann dann eben, wie wir jetzt gesehen haben, für eine Partei auch anstrengend werden. Aber es ist diese Unabhängigkeit, die sie in all den Jahren geprägt hat.
Dieser Abschied von der Macht, der entfaltet sich ja auch in der Art und Weise, wie man Macht übergibt. Und das tut sie gerade. International kann man sehen, wie sie mit ihrem mutmaßlichen Nachfolger Olaf Scholz da bei G20 und auch in Glasgow in freundlicher, vielleicht sogar freundschaftlicher Eintracht zelebriert, wie das gehen kann. Das ist also typisch für sie, ja?
Ja, sie ist auch zum Abschluss ihrer Zeit so überzeugend Demokratin wie in all diesen Jahren. Das ist ja nun in den letzten Tagen oft zitiert worden, man hat die Bilder gesehen. Und ich habe so bei mir gedacht, ja, so ist sie und sie war nie anders. Die andere Parteizugehörigkeit von Kabinettskollegen und Kolleginnen war nie ein Grund, denen gegenüber unfreundlicher zu sein oder anders sich zu verhalten, sondern es war oder es ist eine große innere Unabhängigkeit. Manche werden vielleicht auch sagen, auch Pragmatismus. Sie weiß, in diesen europäischen und internationalen Gremien ist jetzt wichtig, dass Deutschland sich als verlässlich und als sozusagen Kontinuität signalisiert. Und sie findet dann eben auch Möglichkeiten, das deutlich zu machen. Das ist stilbildend. Auch das gehört zu ihrer Kunst von Politik, da wirklich so gute Zeichen und ermutigende Zeichen unter Demokraten zu setzen.
Also die Selbstbestimmtheit dieses Abschieds ist sicherlich auch gut für die, sagen wir mal, seelische Gesundheit oder für die seelische Hygiene. Aber das ist doch eine ziemliche Fallhöhe. Nicht nur der Kokon der Hilfreichen ist dann auf einmal nicht mehr da, sondern man ist auch abgeschnitten von Informationen. Man kann nicht mehr entscheiden. Wird sowas nicht doch Spuren hinterlassen? Ist es nicht doch schwierig zu verarbeiten?
Das ist eine ganz gewisse, eine anspruchsvolle Zeit, die jetzt auf Sie zukommt. Vor allen Dingen die Übergangszeit, die ersten Monate. Ich glaube auch nicht, dass sie sich da Illusionen macht. Das sei irgendwie ganz lässig zu nehmen. Gleichzeitig, sie wird dann die Bundeskanzlerin AD oder manche sagen, glaube ich, Altkanzlerin sein. Sie wird ein Büro haben. Sie wird sicher viel um Rat gefragt werden. Es ist eine andere Art, auch politischer Mensch zu sein. Und ich bin davon überzeugt, Angela Merkel wird bald auch Spaß an dieser neuen Rolle finden. Und man darf ja nicht vergessen, die vielen Jahre, in denen sie täglich entscheiden konnte und entschieden hat, sind ja auch nahezu asketische Jahre gewesen im Blick auf manches, das eben nicht möglich gewesen ist an Leben, an Alltag. Und so verliert sie nicht nur, sondern sie gewinnt Zeit, sie gewinnt Möglichkeiten eines Lebens, das sie bislang nicht leben konnte. Und das wird dann interessant sein, wie sich für sie dieser Alltag neu komponiert.
Also Abschied, und das zum Schluss, Abschied ist Aufbruch für Angela Merkel.
Davon bin ich überzeugt.
Vielen Dank, Frau Schawan.
Gern geschehen.
Abschied von Deutschlands erster Bundeskanzlerin, das war das Thema des Gesprächs mit der CDU-Politikerin Annette Schawan, die ein Buch über die Ära Angela Merkel herausgegeben hat.
Inforadio Podcast.